Aufbruch aktuell. Diskussionen und Interviews für den Aufbau der demokratischen Moderne. Ein Podcast der Initiative Demokratischer Konföderalismus. Nach dem Abschluss der ersten Staffel im Frühjahr diesen Jahres ist dies nun die erste Folge, die wir wieder aufnehmen und mit euch teilen möchten. In der ersten Staffel, für diejenigen, die die ersten vier Folgen nicht gehört haben, ging es darum, dass wir uns erstmal vorgestellt haben als Initiative Demokratischer Konföderalismus. Wir haben grob die Ideen und Grundprinzipien diskutiert und auch erklärt, warum wir uns auf die Freiheitsbewegung Kurdistans beziehen und inwiefern diese Ideen des demokratischen Konföderalismus eine Lösungsperspektive für die drängenden Probleme unserer Zeit, auch für diese Geografie hier, bedeuten können. Ja, die Initiative Demokratischer Konföderalismus hat sich zum Ziel gesetzt, das Paradigma der demokratischen Moderne hier auf die Agenda zu setzen, für hier anzuwenden. Und unser Ansatz ist, wie wir auch schon in den Folgen, in den letzten Folgen halt deutlich gemacht haben, ist ein ganzheitlicher. Wir blicken viel auf die Geschichte, wir legen großen Wert darauf, die Geschichte zu verstehen, um in der Gegenwart handeln zu können und die Zukunft gestalten zu können. Und da wir in den letzten Folgen auch schon immer mal wieder an verschiedenen Punkten da auch intensivere Blicke in die Geschichte gemacht haben, wollen wir mit dieser Folge einen Beitrag dazu leisten, die aktuelle politische Lage genauer bewerten zu können. Wir haben deshalb ein Interview geführt über Telefon, also beziehungsweise über Internettelefonie, um genau zu sein. Und zwar mit Nile Fekoç von der Keneke, also vom Kurdistan National Congress, die uns ein bisschen mehr über den Dritten Weltkrieg erzählen wird. Das heißt, über die Analyse, die von der Freiheitsbewegung Kurdistans kommt, dass diese aktuelle Phase seit den 90ern eigentlich als Dritter Weltkrieg zu beschreiben ist, eben als Krieg, der auf vielen verschiedenen Ebenen, nicht nur auf militärischer Ebene geführt wird und vor allem eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Dazu wird uns Nilefe einiges erzählen. Außerdem auch über Internet zugeschaltet war Jörg Kronauer von German Foreign Policy, mit dem wir vorher bereits einmal kurz gesprochen hatten und von dem wir, dessen Analyse wir sehr schätzen, wo wir einfach den Eindruck hatten, dass es sehr gut nochmal zum Verständnis weiterhilft, was eigentlich gerade passiert und, glaube ich, auch viele neue Zusammenhänge daraus zu lernen sind, die nicht so allgemein bekannt sind. Und Jörg hat eben auch über die etwas längerfristigen Hintergründe des Ukraine-Konflikts erzählt und auch, was wie das zusammenhängt auch mit den weltpolitischen Machtverschiebungen und auch mit dem Aufstieg Chinas und wie sich eigentlich Europa und der deutsche Staat darin gerade verhalten, aber auch die USA und wie in seiner Analyse eben auch die Hegemoniestellung des Westens da immer weiter im Bröckeln ist. Außerdem hatten wir dieses Mal eine Gastmoderatorin, nämlich Emma, die sich aber gleich auch nochmal selber vorstellen wird. Und damit zum Interview. Wir können uns gleich nochmal alle vorstellen. Vielleicht mal angefangen mit Nilefe. Du bist Politikwissenschaftlerin und seit vielen Jahren aktiv im Kampf für ein freies Kurdistan und globale Gerechtigkeit. Du bist seit 2018 Sprecherin für internationale Angelegenheiten beim Keneke, beim kurdischen Nationalkongress und bist in Nordkurdistan geboren und in Deutschland aufgewachsen. Kannst du ganz kurz ein bisschen zu dir sagen und was der Keneke eigentlich ist und ja, was es sonst so an wichtigen Sachen zu dir zu wissen gibt.
Ja, danke dir erstmal für die Einführung und Einleitung. Ja, ich bin als Kind von Gastarbeitern im Rahmen der Familienzusammenführung in den 70ern nach Deutschland gekommen als kleines Kind und bin in Bremen aufgewachsen und habe dort auch studiert. Dadurch, dass meine Familie ein politisches Selbstbewusstsein hatte, bin ich irgendwie in die Politik hinein geboren und auch damit aufgewachsen und habe daher so einen sehr starken Sinn für Gerechtigkeit, weil wir als Kurden und ich auch noch als Frau und dann noch in Deutschland als Ausländerin das, was Ungerechtigkeit bedeutet, eigentlich sehr konkret erlebt habe und für mich von vornherein klar war, gegen jede Form der Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Ausstoßung, Widerstand zu leisten. Und das habe ich dann später auch sehr in intensivster Form auf der politischen Bühne gemacht in den letzten 30 Jahren. Das vielleicht zu mir. Und der Kongress, in dem ich seit 25 Jahren arbeite, ist aus dem Bedürfnis entstanden, einen Kampf gegen für Entkolonialisierung von Kurdistan und auch gegen die Spalte- und Herrscherpolitik, die in den letzten 100 Jahren sehr intensiv gegen die Kurden und auch alle anderen Völker der Region eingesetzt worden sind, gegen die zu kämpfen, indem wir alles, was voneinander gespaltet wurde, zusammenbringen. Und deswegen heißt der Kongress nicht kurdischer Kongress, sondern Nationalkongress Kurdistans. Und dazu gehören auch alle anderen Völker, die mit uns Jahrtausenden dieses Stück Land zusammen leben. Dazu gehören die Araber, die Turkmenen, die Türken, Perser, Tschetschenen, Tscherkessen, Armenier, alle der Vielfalt der Völker. Und wir versuchen, alles wieder zusammenzubringen, was auseinandergetrieben worden ist aufgrund der europäischen Interessen im vergangenen Jahrhundert. Das ist ein Teil der Arbeit. Der andere ist natürlich, sich einzusetzen für das Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes, weil wir sind als Volk nicht anerkannt. Das heißt, wir existieren, aber politisch und rechtlich existieren wir nicht.
Vielen Dank. Jörg, du bist freier Journalist und Autor und Publizist bei germanforeignpolicy.com. Die hat sich zur Aufgabe gemacht, das Wiedererstarken deutscher Großmachtbestrebungen sowohl auf wirtschaftlichen als auch auf politischem und militärischem Gebiet zu beobachten. Was gibt's über dich und deine Arbeit zu wissen?
Eigentlich nicht wirklich viel. Ich bin Journalist, das heißt, ich recherchiere, ich versuche die Sachen erstmal festzustellen, was passiert gerade, was passiert an wichtigen Sachen gerade, dann vor allem zu schauen, was sind die Hintergründe, was sind die Triebkräfte, die hinter der aktuellen Entwicklung stehen, und das immer mit einem Fokus auf der Außenpolitik. Das ist mein Schwerpunkt seit vielen Jahren inzwischen, seit mehr als zwei Jahrzehnten. Ganz spezieller Schwerpunkt ist die deutsche Außenpolitik, aber ich schaue durchaus eben auch weiter, was passiert in der Welt insgesamt. Mir gibt es eigentlich dazu nichts zu sagen.
Ja, vielen Dank. Ich meine, wir werden natürlich so oder so auf eure Arbeit und vor allem dann eben auf inhaltlicher Ebene natürlich gleich noch viel, viel weiter drauf einsteigen. Aber erstmal noch zu unserer Gastmoderatorin Emma hier. Emma, du bist Tischlerin und politische Aktivistin und zurzeit engagierst du dich aber auch sehr stark, auch gerade in Bezug auf den Mittleren Osten. Kannst du dazu ein paar Sätze sagen?
Genau, also generell beschäftige ich mich mit vielen verschiedenen Themen und habe immer die Frage im Kopf, wie wir politische Kämpfe zusammendenken können. Und momentan beschäftige ich mich sehr viel mit der iranischen Revolution oder den Sachen, die dort gerade passieren, und bin da sehr aktiv. Ja, und heute bin ich dabei, hier als Mitmoderatorin, und freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Danke. Nilefe, du hast als Vertreterin der Kenneke, ordnet ihr ja die Entwicklungen seit dem Zusammenfall des Ostblocks, also dem Mauerfall und so weiter, als dritten Weltkrieg ein. Kannst du uns eine kurze Einführung geben, was es damit auf sich hat? Warum wird hier von einem Krieg gesprochen?
Weißt du, wir befassen uns gerade sehr intensiv mit der Geschichte dieser Kriege und jetzt vor allen Dingen mit den Folgen des Ersten Weltkrieges. Also bevor ich zum Dritten gehe, muss ich einiges zu dem Ersten sagen, weil da ist das Schicksal der Kurden eigentlich beschlossen worden, und zwar am 24. Juli 1923, die Siegermächte des Ersten Weltkrieges, also gerade Großbritannien und Frankreich, haben sich ja das Recht genommen, nachdem sie das Osmanische Reich kaputt gemacht haben, wie denn das ganze Territorium dieses Reiches unter sich aufzuteilen. Und da haben sie wirklich ein Lineal genommen und in der Stadt Lausanne, in diesem großen Palast, saßen da die Vertreter der 10 Staaten und dann haben sie gesagt, ja, ja, diesen Teil des Landes der Kurden geben wir der Türkei, den anderen Syrien und den anderen Irak. Und dann ging es darum, welchen Fluss geben wir welchem Land, welches Dorf kommt auf welche Grenzenseite. Also wenn man sich heute noch die Landmappe, die Landkarte vom Nahen Osten, gerade die Gebiete, auf die das Land der Kurden aufgeteilt worden ist, anschaut, dann sieht man, sie sind sehr geradlinig. Es ist tatsächlich so, dass sie ein Lineal hatten auf dem Tisch und das Land gespalten haben. Und die federführende Hand hatten natürlich die Briten, weil es ist die Zeit, als die Sowjetunion einen sehr starken Einfluss unter den unterdrückten Völkerklassen der Welt hatten. Und unter die Türkei, vor allem kurdische Gebiete an die damalige Sowjetunion grenzten, sahen die Briten die Expansion des leninistischen Sozialismus als eine Gefahr und haben dann einen Staat, der namens Türkische Republik, gegründet, um ein Bollwerk gegen den Einfluss der Sowjetunion zu errichten und haben die Kurden in diesem Zusammenhang dann zu einem Spielball erklärt, damit die Türken, die ein kleines Stückchen von dem Osmanischen Reich abbekommen haben, nicht wieder auf die großartige Idee kommen, ein Reich zu ergründen, haben sie dann die Kurden als nicht existent dargelegt und einen Türken-Kurden-Krieg erzeugt. Das heißt, die Kurden immer mit den Türken und die Türken mit den Kurden provoziert. Also, wie heißt das Sprichwort so schön? Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Diese Politik ist vor 100 Jahren festgelegt und das dauert, hat den Zweiten Weltkrieg überwunden und dauert bis heute noch an. Seitdem befassen wir uns sehr stark natürlich, was damals geschehen ist. Und dazu muss ich sagen, diese Nicht-Anerkennung der Kurden, die in diesen ganzen Artikeln im Lausanner Vertrag nicht vorkommen, hat das Ziel, dass die Existenz von einem Volk, die Kurden, zu einer Frage erklärt wurden. Also sie sind zu einem Freiwild erklärt worden. Deswegen kann sich heute Erdogan leisten, alles zu tun. Es ist Schweigen da. Oder Saddam konnte sich erlauben, alles zu tun. Es war Schweigen da. Der Iran erlaubt sich jeden Tag, Kurden aufzuhängen, Frauen umzubringen, also auch von den Kurdinnen. Keiner tut was. Es sind Tausende von jesidischen Kurdinnen und kurdische Frauen entführt worden, auch Männer. Keiner kümmert sich. Das bleibt immer bei Lippenbekenntnissen. Und die Türkei erlaubt sich, chemische Waffen gegen kurdische Freiheitskämpfer einzusetzen. Und wenn wir an den Türen klopfen, bei der OPCW zum Beispiel, dann heißt das, ja, tut mir leid, sie haben keinen Staat, also kein Recht. Wenn wir vor Europäisches Gerichtshof für Menschenrechte gehen, dann warten sie auf den Beschluss des Europäischen Rates, wo die Türkei dabei Mitglied ist. Also müssen wir wieder in das Saure beißen. Wir sind zum Freiwild erklärt worden. Das ist die Tragödie, die damals begonnen hat. Und die einen kleinen Wendepunkt ab dem Zerfall der Sowjetunion angenommen hat. Da haben sich nämlich die weltpolitische Konstellation auch etwas geändert. Denn die Peripherie der hegemonialen Machtzentrum, die früher vom Istanbul auf London übertragen worden ist, wurde dann von London auf Washington nach dem Zweiten Weltkrieg übertragen. Ja, und Washington hat sich dann eigentlich folgend, also die USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Bühne der Politik im Nahen Osten aufgetreten ist, hat eigentlich auch nichts anderes gemacht, zu gucken, wie sie die Spaltung der Völker noch mehr vertiefen können. Der Staaten, der 22 Staaten, arabische Staaten, die 4 Schlüsselstaaten der Region, wie sie die weiterhin spalten können, um sie besser kontrollieren zu können. Denn es war ja britisches Spiel, wo Frankreich natürlich auch mitgemacht hat, so viele Staaten mit Marionettenfiguren auf die Köpfe der Völker einzusetzen, die zum eigentlich Schlagstock gegen die Völker geworden sind, diese Nationalstaaten, die nach dem Ersten Weltkrieg errichtet worden sind. Und was die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, war dann ab 90er, als die Sowjetunion, also die rote Gefahr weg war, wie man die arabischen Staaten noch mehr spalten kann. Daher dieser Irakkrieg, also Irak in 3 Teile aufspalten. Dann 2011 Syrien, wie man Syrien in mehrere Teile spalten kann. also auf Mikroebene spalten, damit bessere Kontrolle stattfinden kann. So, und jetzt nach dem Zerfall der Sowjetunion hat der Kapitalismus führend von der USA dann der Welt erklärt, sie haben die alleinige Herrschaft, und wenn dann alles tun, was sie aber nicht einkalkuliert haben, dass dann plötzlich von der Bipolarität Multipolarität entstanden ist, was konkret bedeutet, dass alle Staaten der früheren Sowjetrepubliken sich zu unabhängigen Staaten erklärt haben, die wiederum sich Bündnispartner gesucht haben, die eigenständige Forderungen auf die Agenda gesetzt haben, und daher sprechen wir in den letzten 30 Jahren von einer neuen Form der Kriegsführung, einer neuen Form der Multipolarität, in der jeder Nationalstaat für sich Macht in Anspruch stellt und jeden Tag daher sich politische Balancen ändern. Also die strategisch, man redet weniger über strategische Beziehungen mehr, dringen diese taktischen Beziehungen durch. Und der Punkt der Wende ist, dass als neue Hegemonialmacht die USA dann jetzt der Welt vorschreibt, wie sie nicht nur zu leben hat, auch wie zu denken hat. Also entsprechend der Kultur der kapitalistischen Moderne, wie wir uns anzuziehen haben, welche Filme wir uns anschauen dürfen, welche Haarfarbe wir haben dürfen, welche Sprache wir sprechen müssen, welche Techniken wir benutzen müssen. Es wird kurz gesagt alles vorgeschrieben, und ich denke, für mich ist es sehr wichtig als Kurdin, auch Frau, aber auch eine Internationalistin, diesen Charakter gut zu verstehen des Dritten Weltkrieges. Er ist direkt gegen uns gerichtet. Also es ist nicht wie beim Ersten und Zweiten, wo konventionelle Armeen aufeinanderstoßen oder konventionelle Armeen mit Gewalt gegen Völker vorgehen, also körperlicher Gewalt, sondern es ist ein Krieg, der gegen Völker eingesetzt wird. Und dieser Krieg hat verschiedene Namen. In Ukraine heißt es heute Hybrid, wo sie klassische Militäreinsätze mit Fake News über die Einsickerung in die Computersteuerung von Informationen von verschiedenen Institutionen, staatlichen Institutionen, und die Manipulation über Medien an den Gesellschaften, so dass Leute auch vernünftig gar nicht mehr die Zusammenhänge sehen können. Oder wir haben den Krieg im Nahen Osten über die IS und vorher Taliban, also diese Proxy-Kriege, also Stellvertreterkriege, wo plötzlich die Staaten nicht mehr zu sehen sind, die sich hinter irgendwelchen terroristischen Gruppen verstecken und über die sie ihre Kriege gegen die Völker führen. Also das ist so der Charakter des Dritten Weltkrieges, hat so Kriege so billig wie möglich zu führen. Und das ist dann Manipulation der Gehirne der Menschen, Belagerung eigentlich, wenn wir von Antikolonialisierung oder Dekolonialisierung sprechen. Unsere Gehirne sind gerade einer Kolonialisierung ausgesetzt. Das würde ich dazu sagen. Und ein Mittel wie in den letzten Tausenden von Jahren ist natürlich der Einsatz von Nationalismus, noch mehr alles zu spalten, um besser kontrollieren zu können. Die Tendenz des Rechtsrucks, was in Form von Diktaturen sich im Nahen Osten abspielt, aber auch in Europa, aber auch in Lateinamerika und Afrika. Und natürlich ist ein maßgebliches Kriegsführung gegen die Gesellschaft, der Sexismus gegen Frauen. Ich würde auch sagen, dass gerade in unserer Region, in Kurdistan und im Nahen Osten insgesamt, dass der Islam als politisches Instrument wieder auf der Agenda ist. Also mit diesen drei vehementen Instrumenten versucht man, die Spaltung der Politik, Teile herrschen, noch mehr zu vertiefen. Mhm. Also, und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Krieg. Ein Krieg direkt gerichtet gegen die Gesellschaften, die nach Alternativen suchen, die vielmehr sich erhoffen. So, das ist der negative Teil. Und der positive Teil von diesem Krieg ist, ich meine, kein Krieg ist positiv, aber zu sehen, dass diese Staaten, die jeder Anspruch auf Macht stellt, auch sich selbst bekämpfen. Und ich würde da auch zurückgreifen auf die These von Lenin, was ich auch sehr interessant fand. Das ist der Zeitpunkt, wo die Herrschenden eigentlich nicht mehr herrschen können, weil sie sich selber bekämpfen, aber auch andererseits die Gesellschaft bekämpfen. So, und die Gesellschaft ist jetzt entmündigt, diese verschiedenen Gesellschaften. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Gesellschaften sagen, hey, hallo, diese Kriege sind nicht meine Kriege. Der Krieg in Ukraine, in Syrien, in Kurdistan, in Palästina, in Kolumbien, in Äthiopien, in Somalien, in Sudan ist nicht unser Krieg. Wir wissen nicht, wer diese Kriege beschlossen hat und für wessen Zweck sie sind. Und wir lassen uns auch nicht durch diesen Nationalismus verarschen. Ja, es lebe das Vaterland. Ja, für wen denn? So, das sind die Fragen, die gestellt werden. Und ich denke, das ist das der Grundboden für Leute wie mich, die in der Politik mehr ihr Gewicht auf die Gesellschaft legen als Erwartungen an den Staat stellen.
Kannst du vielleicht noch mal näher darauf eingehen, warum du die derzeitige Situation als Dritten Weltkrieg bezeichnest?
Ja, Krieg ist der Einsatz von Gewalt, um eigentlich eine Ideologie zu hegemonialisieren, also eine Idee zu entwickeln, der alle unterstehen müssen. Und dafür werden dann Militär, also Soldaten, Polizei, alle anderen Instrumente, die Gewalt ausführen, ob das jetzt in Form von Proxys ist, also Stellvertreterkriege oder Cyberkrieg oder Hybridkrieg. Sie alle haben das Ziel, eine Ideologie, nämlich die Existenz der kapitalistischen Moderne als die einzige wahre überlebende Ideologie der Welt zu verkünden. Das wurde ja bereits in den 90ern gemacht. So, der Krieg wurde ja bereits in den 90ern erklärt. Ja, der eine Block ist weg. Der Warschauer Pakt ist auseinandergeraten, Realsozialismus ist gescheitert. Es gibt keine Hoffnung mehr für Völker. Dass sich die Völker zu Millionen eingesetzt haben, ist weg von der Bühne, also wir. Jetzt werdet ihr uns alle gehorchen und nach unserer Pfeife tanzen. So, und die Welt mit seiner ganzen Menschheit soll dann sich dem Ganzen fügen. Und dazu wird permanent Gewalt eingesetzt, strukturelle Gewalt, wie wir das in einigen Teilen des Hybrid-Krieges sehen, also Fake News, Manipulationen, Beschäftigung der Gesellschaft mit künstlichen Themen oder auch jetzt mit diesen Cyberkriegen, wo sie über die Telekommunikation und digitale Medien versuchen, unser Denken zu kontrollieren, zu steuern. Das ist eine ganz andere Form des Krieges, wie wir sie aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kennen. Und der pure Einsatz über Gewalt, wir erfahren das jetzt täglich über diesen Ukraine-Krieg. Es ist so normal. Es ist so ein Teil des alltäglichen Lebens geworden, mitzusehen. Ja, es ist irgendwas, es wurde der Staudamm gesprengt. Es wurde das gemacht in Ukraine. Und du weißt gar nicht, wer führt denn diesen Krieg? Wir müssen das als Zuschauer hinnehmen. Wir schauen zu auf einen Film, der vor unseren Augen abläuft. Weil wir sehen die Flüchtlinge aus Ukraine hier. Wir sehen die Menschen aus Palästina hier, wir sehen die Menschen aus Kurdistan hier, von den Kriegen, die wir zuschauen, über Fernsehen mitbekommen. Wir sind derart entmündigt, dass wir uns hilflos gegenüber das sind und gar nicht das nicht mehr zur Kenntnis nehmen, unsere eigene Sache oder das zu unserer eigenen Sache erklären. Das ist ein sehr gefährlicher Zustand, das, was wir mit dem Dritten Weltkrieg bezeichnen. Und Abdullah Öcalan, der kurdische Denker, meint, der Dritte Weltkrieg ist der Krieg gegen die Gesellschaft, damit diese Gesellschaft nicht wieder auf die Idee kommt, von einer neuen Weltrevolution zu sprechen. Deswegen diese ganzen neuen Formen. Und es ist dann auch sehr schwierig, jetzt diese Definition Dritter Weltkrieg an viele der Oppositionellen und auch Menschen, die sich als links bezeichnen, wenn du darüber redest, sagst du, ich spinnt. So, aber ich kann mit Zuversicht sagen, dass die NATO und auch viele Thinktanks in den USA und auch die USA selbst und auch viele Teile anderer Staaten seit dem Ukraine-Krieg von dem Dritten Weltkrieg sprechen. So das, was der Abdullah Öcalan vor 20 Jahren klar gesagt hat, wir befinden uns in einem Dritten Weltkrieg, wird jetzt von denen selbst gesagt, also auch der britische Generalstabschef, als er letztes Jahr sein neues Amt antrat, sagte er, wir brauchen Reformierung unserer Armee, denn wir sind in einem neuen Krieg, das ist der Dritte Weltkrieg. So, und dieser wütet jeden Tag und wir sind derart mundtot gemacht worden, dass wir Zuschauer werden oder dass sich nur eine Minderheit damit befasst oder wir sind derart gespalten. Wir sehen die Klimafrage unabhängig von dieser Thematik des Dritten Weltkrieges. Wir sehen die steigende Gewalt gegen Frauen, ob das jetzt strukturelle oder körperliche, oder die steigende Gewalt gegen andere Identitäten, die Ausbeutung, die steigende Zahl der Arbeitslosigkeit, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, Robotisierung der Industrie, also irgendwie Verminderung des Menschseins. Das sind alles Prozesse, die wir in diesem Dritten Weltkrieg sehen, der eigentlich an mich, an dich und alle anderen, die zuhören, gerichtet ist. Und wir dürfen nicht nur in unseren eigenen Nischen sein, ob wir jetzt in der Klimabewegung aktiv sind oder in der Frauenbewegung oder ob wir für alternative Energien kämpfen oder zu anderen für Tierschutz sorgen oder der Reinigung der Gewässer, was auch immer. Es ist sehr wichtig, dass wir uns natürlich zu Sachen äußern, die wir nicht in Ordnung finden. Aber wir müssen sehen, dass alle Teile, mit denen wir uns einzeln befassen, eine Ursache hat, und das ist dieser Dritte Weltkrieg, denn diese Probleme werden immer mehr. Und solange wir alle nebeneinander irgendwas machen, wird es noch mehr werden. Es reicht nicht, wenn ich in meiner politischen Arbeit für Kurdistan mich nur auf Kurdistan konzentriere. Also das heißt, auch wenn ich lokal handle, muss ich meine globale Verantwortung zeigen gegenüber Sachen, die in der Welt ist. Deswegen vernetzen, das ist eine der Sachen, die wir unbedingt zustande bringen müssen, um zu verhindern, dass tatsächlich die künstliche Intelligenz uns überflüssig macht als Menschen.
Ja, vielen Dank, Nilüfer. Ich hoffe, du hast noch genug Zeit, dass wir später nochmal nach dem Beitrag von Jörg nochmal gemeinsam da in die Diskussion gehen können.
Wie würdest du denn die aktuellen geopolitischen Entwicklungen beschreiben und bewerten?
Insgesamt denke ich, ist in der internationalen Politik gerade so viel los, wie es eigentlich schon lange nicht mehr war. Wenn man sich die ganz aktuelle Entwicklung anschaut, dann ist natürlich ein großes Thema immer der Ukraine-Krieg. Da wird immer gesagt, das wäre schlicht und einfach ein russischer Angriff auf die Ukraine. Das stimmt natürlich erstmal, aber wenn man sich länger mit den Auseinandersetzungen beschäftigt, die in Osteuropa schon lange toben, dann muss man feststellen, dass der Ukraine-Krieg eigentlich sozusagen der vorläufige Endpunkt einer Entwicklung ist, die in den 90er Jahren angefangen hat und die eigentlich ein langer Machtkampf zwischen den westlichen Staaten und Russland gewesen ist. Das heißt, und da befinden wir uns jetzt tatsächlich eben auf der Ebene der staatlichen Politik, da gibt es eben einen Machtkampf, der seit den 90er Jahren andauert, der sich ausdrückt unter anderem in der ständigen NATO-Osterweiterung, vor der in den 90er Jahren schon nicht wenige gewarnt haben, auch bekannte US-Außenpolitiker beispielsweise. Also damals wurde schon gesehen, dass diese Politik der NATO-Osterweiterung, die ja die NATO immer näher ranrückt an Russland und damit für Russland immer gefährlicher wird, dass das eine Entwicklung ist, die zu einer Eskalation des Konflikts führen kann. Ja, und nach vielen weiteren Wendungen und Umwegen und Ereignissen und auch wirklich fürchterlichen Ereignissen ist es eben tatsächlich so gewesen, dass jetzt ein Ergebnis dieser langen Entwicklung, dieser Krieg ist, der natürlich von Russland losgetreten wurde. Russland hat die Ukraine angegriffen, da gibt es nichts dran zu beschönigen, aber wie gesagt, wenn man sich die Entwicklung schon länger anschaut, dann denke ich, muss man feststellen, es ist eben das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Und da würde ich sagen, das ist eine Entwicklung, wo es für uns als Linke schon angesagt gewesen wäre, sozusagen in die staatliche Politik zu intervenieren, weil da die staatliche Politik, die Politik der westlichen Staaten eine gewesen ist, die letztlich eine Entwicklung hin zu einem Krieg begünstigt hat, zumindest begünstigt, wenn nicht sogar wirklich aktiv forciert hat. Und insofern, ich würde das völlig teilen, dass die eigentliche Aufgabe von linker Politik ja eine gesellschaftliche Politik sein muss und dass wir uns eigentlich nicht irritieren lassen sollten von dem, was Staaten da tun. Aber leider ist es so, dass die Staaten ja mit dem, was sie tun, dann ebenso fürchterlich in unser Leben eingreifen können, dass wir da eben das tatsächlich doch, denke ich, nicht ignorieren können. Also ja, und man muss natürlich auch sagen, dass es bei den westlichen Staaten unterschiedliche Strategien gegenüber Russland gegeben hat. Für die Vereinigten Staaten war Russland eigentlich immer ein potenzieller Gegner, den sie angreifen wollten, den sie schwächen wollten, also nicht militärisch angreifen, aber politisch angreifen und schwächen. Und die Vereinigten Staaten haben ja Russland zum Beispiel politisch auch immer wieder angegriffen in den sogenannten Farbenrevolutionen, also indem sie in den Ländern rings um Russland herum eben Umstürze unterstützt haben. Umstürze, die dann dort jeweils Regierungen ans Ruder gebracht haben, die klar pro-westlich orientiert waren, sodass Russland sich immer mehr umgeben gesehen hat von klar pro-westlich orientierten Staaten. Und die Auswirkung, was das bedeutet für Russland, das kann man sich klar machen, wenn man sich mal vorstellt, es ist absurd, das wird ja so nie eintreten, aber wenn man sich allein gedanklich mal vorstellt, wir sitzen in Deutschland und erst kommt in der Schweiz eine pro-chinesische Regierung an die Macht, dann kommt in Österreich eine pro-chinesische Regierung an die Macht, dann in Frankreich eine pro-chinesische, das ist absurd, also das kann man sich nicht vorstellen, aber wenn wir uns das vorstellen würden, denke ich, dann kriegen wir ein Bild davon, was eben diese Farbrevolutionen rings um Russland herum eben ja, für eine politische Wirkung gemacht haben. Man kann die Liste lange weiterführen und man muss, denke ich, aus deutscher Perspektive dazu sagen, dass aus Deutschland, aus Sicht der Herrschenden in Deutschland, also der deutschen Eliten, es eigentlich immer noch einen Faktor gegeben hat, der ein bisschen gegenläufig gewesen ist. Das war schlicht und einfach die Tatsache, dass die deutsche Industrie mit dem wirklich billigen, kostengünstigen russischen Erdgas sich sehr große Vorteile auf den globalen Märkten verschaffen konnte und von daher eine gewisse Kooperation mit Russland für Deutschland immer angesagt war. Das hat dazu geführt, dass eben diese klare Konfrontationspolitik bei den deutschen Regierungen immer wieder auch gebrochen wurde, sozusagen von einem kooperativen Moment. Das hat aber nichts mit einer ernsthaft gemeinten Zusammenarbeit zu tun, sondern schlicht und einfach mit den ökonomischen Interessen. Ein zweiter Schwerpunkt, denke ich, in der internationalen Politik, und der wird meiner Ansicht nach noch viel stärker werden, das ist der Machtkampf zwischen dem Westen und China. Ich würde denken, das ist ein historischer Konflikt. China ist ein Land mit einer jahrtausendealten Entwicklung, einer jahrtausendealten Geschichte. China ist auch ein Land, das diese alte, jahrtausendealte Geschichte wirklich auch bewusst hat, auch im Bewusstsein der Bevölkerung. Und es ist eigentlich immer so gewesen, dass China ein Staat gewesen ist, in dem gab es Ungleichheit, völlig klar. Ne? Aber es war kein schwacher, verarmter Staat. Und das war so noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Da hat China ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung gehabt und ungefähr ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Erstmal eine Sache, ein Zustand, der, ja, gegen den man so nichts einwenden kann, würde ich sagen. Ne? Nicht, dass der Reichtum in China gleich verteilt worden wäre. Nee, überhaupt nicht. Ne? Also das war ein Kaiserreich mit unglaublich großen Missständen im Innern. Aber trotzdem, so auf globaler Ebene war da erstmal durchaus die Chance für eine Entwicklung in China da. Und dann kamen die europäischen Kolonialmächte und haben sich China schrittweise nach Strich und Faden unterworfen, teilweise sogar Gebiete kolonialisiert. Hongkong ist eine britische Kolonie geworden. Und das hatte zum Ergebnis, dass als diese Phase der europäischen Kolonialisierung ihren Gipfel erreicht hatte, dass da China ein wirklich völlig verarmter, völlig zugrunde gerichteter Staat war, total verarmt, das Bildungsniveau völlig am Boden, keine Chance für die Bevölkerung mehr. Und das hat sich tatsächlich seit 1949, seit der Gründung der Volksrepublik, langsam, aber sicher geändert. Die sozialen Bedingungen sind inzwischen wieder viel besser, als sie es mal waren. Sie werden auch weiterhin besser. Die ökonomischen Bedingungen sind besser geworden. Es ist nach wie vor so, dass auch die chinesische Bevölkerung immer mehr von dem Reichtum abbekommt, den China sich erwirtschaftet. Ich will jetzt nicht sagen, dass China ein Land wäre mit einer gerechten Verteilung im Landesinneren völlig weit davon entfernt. Die Ungleichheit in China ist auch groß, aber China erobert sich sozusagen seinen Anteil an der globalen Wirtschaft wieder zurück. Und das ist natürlich was, was den westlichen Eliten so überhaupt nicht passt. Denn ist ja klar, ne, wenn ein anderer Staat stärker wird, dann verliert der eigene Staat relativ gesehen an Einfluss. Und das ist was, was die westlichen Staaten eben zu verhindern suchen. Und das ist der Grund, der Hauptgrund jedenfalls, warum vor allem die Vereinigten Staaten vor allem unter Trump einen Wirtschaftskrieg gegen China gestartet haben. Man liest immer wieder von neuen US-Sanktionen gegen China. Auch die EU hat inzwischen Sanktionen gegen China verhängt. Auch die Bundesrepublik ist inzwischen sehr zurückhaltend, um es vorsichtig mal zu sagen, gegenüber chinesischen Investitionen in Deutschland. Die werden immer wieder blockiert, verhindert, unterbunden, eingeschränkt. Das heißt, man geht also wirtschaftlich auf wirtschaftlicher Ebene gegen China vor. Und das Ziel ist es, den chinesischen Aufstieg dadurch zu verhindern, dass man sozusagen die chinesische Wirtschaft abwürgt. Also den Motor des chinesischen Aufschwungs, Aufstiegs zum Stottern bringt und vielleicht dann auch wirklich zum Stillstand bringt. Das ist sozusagen das Ziel dieses Wirtschaftskrieges. Und naja, die Frage ist natürlich, ob dieser Wirtschaftskrieg ausreicht, um China eben tatsächlich an seinem weiteren Aufstieg zu hindern. Und da das eben möglicherweise, manche sagen auch wahrscheinlich, langfristig nicht der Fall sein wird, bereiten sich eben die westlichen Staaten mehr und mehr auch auf einen militärischen Krieg gegen China vor. Die USA rüsten in jüngster Zeit wie blöd auf gegen die Volksrepublik. Die USA sind dabei, in den Ländern rings um China Militärstützpunkte aufzubauen, neue Militärstützpunkte aufzubauen. In Japan gruppieren sie ihr Militär so um, dass es schlagkräftiger werden soll. Auf Taiwan. Taiwan wird militarisiert, aufgerüstet ohne Ende. Auf den Philippinen bauen die Vereinigten Staaten neue Militärstützpunkte. Weit im Süden davon, so als rückwärtige Operationsbasis sozusagen, bauen sie Australien mit neuen Stützpunkten aus. Selbst Papua-Neuguinea, ein wirklich völlig verarmter, bitter verarmter Staat, der soll zu einer Art Militärstützpunkt für die Vereinigten Staaten aufgerüstet werden. Und ja, das ist eine Entwicklung, die ist hochgefährlich, die droht tatsächlich in einen, ja, ich würde jetzt sagen, dritten Weltkrieg zu münden. Ich glaube, wir unterscheiden uns hier auf der terminologischen Ebene. Ich würde sagen, die Entwicklung, die du, Nilo, für als dritten Weltkrieg beschreibst, weite Teile davon, da würde ich zustimmen. Ich weiß nur nicht, ob ich es wirklich schon als dritten Weltkrieg in dem Sinn beschreiben würde, denn wenn jetzt ein Krieg, sagen wir mal, zwischen den Vereinigten Staaten und China losbricht, dann ist der Kriegszustand auf der Welt nochmal um einiges schärfer, als er das jetzt schon ist. Aber man kann sich streiten. Ne? Also wann hat der Zweite Weltkrieg begonnen? Alle in Europa würden sagen, am 1. September 1939. Ne? Frag mal Chinesen oder Chinesinnen. Ne? Das Massaker von Nanjing, fürchterlich, ne, hat vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs in Europa stattgefunden. Ne? Also, aber gut, das wäre eine terminologische Ebene. Auf jeden Fall würde ich nur sagen, dass die Gefahr, eben, dass der Konflikt zwischen den USA und China zu einem katastrophalen, weltweiten militärischen Krieg ausufert, tatsächlich wirklich groß ist. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Entwicklung gerade, und die ist ein bisschen gegenläufig gegenüber dieser ständigen Zunahme von Kriegen. Man kann diesen dritten Punkt sehen, wenn man sich eine Sache anschaut, die mich sehr verwundert hat. Und das war, dass nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, als die westlichen Staaten versucht haben, die Sanktionen, die sie verhängt haben, tatsächlich weltweit durchzusetzen, also möglichst viele Staaten weltweit dazu zu bringen, sich diesen Sanktionen anzuschließen, wer tut das? So gut wie niemand. Also die Sanktionen gegen Russland werden betrieben von so gut wie allen Staaten Europas, von den USA und Kanada und von ganz wenigen Staaten in der Asien-Pazifik-Region, nämlich Australien, Neuseeland, klar, die sind ganz eng mit den USA verbunden, Japan und Südkorea, auch da ist der US-Einfluss sehr stark, Singapur, Taiwan, das war's. Ansonsten nimmt kein Staat weltweit wirklich umfassend an den westlichen Sanktionen gegen Russland teil. Das heißt also, der Westen ist in einer ganz wichtigen, ganz zentralen politischen Frage isoliert. Und was bedeutet das, wenn der Westen in einer ganz zentralen politischen Lage isoliert ist? Das ist eine Situation, die in dieser Form meiner Wahrnehmung nach wirklich neu ist. Und wenn man mal genauer hinschaut, dann kann man sehen, in den letzten Jahren ist nicht nur China immer stärker geworden. Es ist auch, wenn auch auf etwas kleinerem Maßstab, Indien immer stärker geworden. Indien ist inzwischen ökonomisch stark genug, dass die indische Regierung sagen kann, okay, der Westen will unbedingt, dass wir Sanktionen gegen Russland verhängen. Aber müssen wir das jetzt machen? Nö, machen wir nicht. Und ähnliche Entwicklung auch in anderen Weltgegenden. Ähnliche Entwicklung in Afrika oder in Lateinamerika. Und in Afrika und Lateinamerika liegt es daran, eine spezielle Situation jeweils, dass der chinesische Einfluss stärker geworden ist. Dass in Afrika auch der indische Einfluss stärker geworden ist. Dass also die Staaten Afrikas überhaupt nicht mehr so stark von den ehemaligen Kolonialmächten in Europa dominiert werden, wie das lange der Fall war, so, und von den USA, die ja auch eine Kolonialmacht waren, auf den Philippinen vor allem, ja, sondern dass sich die Staaten Afrikas und Lateinamerikas eben neue Freiheiten erkämpfen können. Und diese Freiheiten, das ist was wirklich Neues. Das führt im Moment dazu, dass nicht-westliche Bündnisse wachsen. Es gab vor ein paar Tagen ein Außenministertreffen der BRICS-Staaten. Die BRICS-Staaten, das ist ein Zusammenschluss von Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Also alles jetzt nicht-westliche Staaten, keine NATO-Staaten. Ne? Die haben sich vor einigen Jahren enger zusammengeschlossen, um wirtschaftliche, vor allem wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Und es ist jetzt so, dass locker mal 20 andere Staaten weltweit diesem BRICS-Bündnis beitreten wollen. Das heißt, die sagen jetzt dem Westen und der NATO, ihr könnt uns mal, wir treten einem nicht-westlichen Bündnis bei. Wir richten uns nicht mehr vorrangig nach euch im Westen. Und das ist nun ein Moment, der wirklich, meinem Empfinden nach, wirklich neu ist. Da geht sozusagen die westliche Dominanz über die Welt, die ja eigentlich aus der Kolonialzeit stammt und die ja auch so Verbrechen auf dem Gewissen hat, wie eben ja, die Aufteilung Kurdistans beispielsweise. Diese westliche Dominanz geht möglicherweise ihrem Ende entgegen. Sie bröckelt auf jeden Fall. Das kann man jetzt schon sagen, sie bröckelt. Und das ist auch im Bewusstsein der Herrschenden in den westlichen Staaten präsent, dass ihre globale Dominanz zu bröckeln beginnt. Wo das hinführt, wer weiß, ne, ob die Verhältnisse wirklich automatisch besser werden. Und da würde ich sagen, die Verhältnisse werden nur dann wirklich besser, wenn die Linke eine gesellschaftlich starke Kraft wird. Ne, also wenn wir in unseren Gesellschaften eigene Alternativen entwickeln, da selbst von unten für eine bessere Gesellschaft kämpfen. Das ist das, was wir machen müssen. Aber ich würde denken, die Entwicklung im Staatensystem bietet möglicherweise neue Chancen dafür.
Und kannst du herausstellen, welche innersystemischen Widersprüche sich im Moment darlegen und welche Möglichkeiten sich vielleicht daraus ergeben für Widerstände?
Sehr schwer zu sagen. Es sind ja ganz verschiedene Sachen, die sich abspielen. Was uns hier im Westen angeht, in Europa oder in Nordamerika, da ist die Lage sicherlich schwierig und vielleicht sogar ungünstiger, als sie es mal war. Denn wenn es stimmt, ne, dass die westlichen Staaten ihre Dominanz verlieren, dann heißt das ja, dass die westlichen Eliten insgesamt ihren Einfluss verlieren. Und das ist was, Einfluss aufgeben, das machen herrschende Milieus, herrschende Klassen, das tun die nie freiwillig. Das heißt also, die werden eher noch aggressiver werden, als sie das jetzt schon sind, um ihren Einfluss zu wahren.
Ich hätte an dieser Stelle noch mal eine etwas konkretere Frage auch auf Deutschland bezogen. Oder nicht nur Deutschland, also auch Europa, aber gerade vielleicht noch mal ein bisschen mit dem Fokus Deutschland, weil in den letzten Jahren oder beziehungsweise in den nächsten Jahren sollen ja solche Sachen stattfinden, wie zum Beispiel der Bau des Südlings, die entstehenden Windparks im Norden mit den Industrien im Süden der Bundesrepublik verbinden soll. Und gleichzeitig gibt es ja so Entwicklungen, wie dass seltene Erden in massivem Ausmaß in Schweden gefunden wurden, dort aber eben auf Sapmi-Territorium, also auf dem Territorium eines indigenen Volkes, die dort schon lange mit dem vermeintlich grünen Kapitalismus zu kämpfen haben. Und aber auch andere Entwicklungen, wie zum Beispiel der voranschreitende Bau von LNG-Terminals und eben ja Bestrebungen, so auch hier nach Erdgas zu bohren. Und also viele dieser Entwicklungen, die gerade massiv vorangetrieben werden. Da die Frage, welche Rolle spielen diese europäischen Energie- und Ressourcenprojekte in diesen globalen Verschiebungen? Und auch, also diese Frage auch an euch beide, auch wieder im Hinblick auch darauf, was für Möglichkeiten tun sich dadurch auf für die Widerstände der Gesellschaften.
Ja, ich würde sagen, das hat schon eine große Bedeutung. Also bislang war es ja so, ne, dass was die Energie angeht, klar, es gab in den europäischen Ländern unterschiedlich eine gewisse Abhängigkeit vom Mittleren Osten noch, obwohl die längst nicht mehr so stark war, wie es immer noch geglaubt worden ist oder geglaubt wird teilweise. Es war allerdings so, dass die Energievorräte, die Russland liefern konnte, dass die eine wichtige Rolle gespielt haben. Insofern gab es durchaus eine gewisse Energieabhängigkeit von Russland. Die wird jetzt gekappt aus politischen Gründen. Und natürlich muss im Sinne der hier herrschenden Klasse die Energie irgendwie ersetzt werden durch Energie von woanders. Und faktisch kommt sie jetzt zu einem großen Teil aus den Vereinigten Staaten, was das Erdgas angeht. Also insgesamt gibt es eine etwas größere Diversifizierung, aber die Perspektive ist, und ich glaube, man kann das auch grob für die EU so sagen, dass die Abhängigkeit von US-amerikanischem Erdgas deutlich steigen wird. Das heißt also, das sind Verschiebungen, die natürlich auch eine außenpolitische Bedeutung haben, denn die Bande zu Russland, die es gab, die sind gekappt worden. Aber die Bindungen an die USA, die Abhängigkeit von den USA, die wächst. Und das hat natürlich für die europäischen Staaten, auch für die EU, eine große Bedeutung. Und zwar übrigens nicht zuletzt deswegen, weil ja vor allem die deutsche Politik immer im Kopf hatte, die französische auch stark, die hatten ja immer im Kopf, für Deutschland oder Frankreich allein reicht es nicht aus für eine Weltmachtrolle. Also mit den USA oder mit China können weder Deutschland noch Frankreich allein mithalten. Aber wenn man sich in der EU zusammenschließt, dann kann man schon mithalten. Das war sozusagen die Idee, die treibende Idee hinter der EU. Und natürlich war die Idee dann auch immer eine unabhängige Weltmacht zu sein, also eine Weltmacht, die ihre Politik machen kann, ohne auf andere Weltmächte Rücksicht zu nehmen. Wenn man jetzt aber gleichzeitig in eine krasse Energieabhängigkeit von den USA reinschlittert, dumm gelaufen. Ne? Also von daher ist das alles eine hochwichtige und widersprüchliche Entwicklung. Was jetzt die Erneuerbaren angeht, also zum Beispiel, sagen wir mal, den Bau eben von Südlink, um die Windenergie, die im Norden erzeugt wird und noch werden soll, halt in den Süden zu transportieren. Auch sonst der Aufbau der erneuerbaren Energien. Klar, wenn das mal gelingt, ne, so von der Idee her, dann hat man die Windräder und die Solarkollektoren in Deutschland oder in Europa zumindest stehen und ist also weder von Russland noch von den USA abhängig. Ne? Also eine Idee, die sozusagen für die Außenpolitik wichtig ist, denn dann wäre sozusagen die Energieversorgung soweit Europas, soweit autark, dass man eine eigenständige Machtpolitik betreiben könnte, ohne Rücksicht weder auf Russland noch auf die USA. Nur dumme Sache, ne? Die ganzen Windräder und die Photovoltaik, also die gesamte erneuerbare Energie, die braucht ja bestimmte Rohstoffe. Und diese Rohstoffe, das sind, was weiß ich, Lithium für die Autobatterien oder die sogenannten seltenen Erden, die kommt zu einem guten Teil von außerhalb Europas und im Moment zu einem wirklich großen Teil ausgerechnet aus China. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist, dass China einen Teil der Rohstoffe selber hat, aber einen anderen Teil der Rohstoffe erstmal soweit aufbereitet mit seinen Fabriken in seinem Land, dass sie dann woanders genutzt werden können. Ja, und das hat jetzt zur Folge, dass hektisch die Suche angefangen hat nach eben Möglichkeiten, Lithium zum Beispiel oder auch die seltenen Erden in Europa abzubauen. Und um eben diese Unabhängigkeit, diese energiepolitische Unabhängigkeit irgendwann tatsächlich zu erreichen. Das hat natürlich Kosten, denn ehrlich gesagt, es ist ja kein Zufall, dass wir hier unser Lithium und unsere seltenen Erden im Moment aus China kriegen. Das hat viele Gründe. Einer der Gründe ist, in China wird das alles viel billiger produziert, als es hier produziert werden könnte. Nur wir können hier schon im Erzgebirge wieder Lithium aus dem Boden holen. Das kann man machen. Aber das ist doch alles viel teurer hier, ne? mit den hiesigen Lohnniveaus im Vergleich zu China. Und man kann natürlich auch seltene Erden irgendwo im Norden von Schweden abbauen und das wird wahrscheinlich auch gemacht werden. Wir müssen dabei aber auch in Kauf nehmen, dass Abbau von seltenen Erden ist mit Umweltsauereien verbunden. Und das interessiert uns im Moment nicht, denn die Umweltsauereien finden in China statt. Das interessiert höchstens insofern, als die hiesige herrschende Klasse dann immer mit dem Finger auf China zeigt und sagt, oh, die haben aber Umweltsauereien im Land, ohne gleichzeitig zu sagen, die haben die Umweltsauereien, weil sie die seltenen Erden aus dem Boden holen und verarbeiten, die wir hier dann industriell verwerten. Ne? Aber das heißt, das alles würde dann in Europa stattfinden. Und ja, das ist sozusagen die Entwicklung, vor der wir gerade stehen, dass eben die herrschenden Klassen, die herrschenden Kreise in den Staaten Europas versuchen, so eine außenpolitische Unabhängigkeit hinzukriegen, auch über erneuerbare Energien, dass sie dabei aber möglicherweise diesen Kontinent hier in eine ökologische und auch soziale Verelendung hineinstoßen. Das ist eine wirklich hochgefährliche Entwicklung.
Nilüfer, Jörg ist ja nun auf die Veränderungen in Europa noch mehr eingegangen. Wie würdest du das beschreiben, was die Auswirkungen auf den Mittleren Osten sind oder wie sich das im Mittleren Osten ausdrückt, was die Freiheitsbewegung Kurdistans als Dritten Weltkrieg bezeichnet oder was Jörg halt etwas anders gefasst als die globalen Verschiebungen?
Ich würde schon sagen, dass wir uns im Dritten Weltkrieg befinden, weil ganz simpel ausgedrückt heißt der Dritte Weltkrieg, wenn ein System eine radikale Wende macht in ein neues System. Und dazu auch, wenn eine neue Kraft oder eine neue Macht ein System führen will. Und im 20. Jahrhundert war das ja Großbritannien dann. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das dann die USA übernommen, so im Zentrum der Macht zu stehen und das System des Finanzkapitalismus überall zu expandieren. Wir haben dann ab den 90ern immer mehr das Wort Globalisierung des Kapitalismus gehört. Und dieses neue System hat durch seine verschiedenen Instrumente vor, alles, was sich in die Quere stellt, die sich dagegen stellen, werden entweder militärisch bekämpft oder über andere Formen der speziellen Kriegsführung. So die Veränderung im Nahen Osten seit den 90ern, wenn man sich die einzelnen Länder anschaut, diese ganze Gegend ist nur noch belastet mit Kriegen, Konflikten. Es gibt keinen einzigen Staat, von dem du sagen kannst, da funktioniert das System. Und ich denke, ein anderes, was auffällig ist, diese Nationalstaaten, die einst der britische Kapitalismus in der Region auf die Köpfe der Völker aufgesetzt hat, mit diesen ganzen Marionettenkönige, Monarchien, Theokratien, die sind jetzt nicht mehr brauchbar im Zeitalter des Finanzkapitalismus. Es werden immer mehr jetzt jüngere Generationen dieser in den Vordergrund gestellt. Diese Veränderung findet gerade in der arabischen Welt über Saudi-Arabien, Emirate statt, wo wir neue junge Führungsschichten haben, die sehr offen für Neoliberalismus stehen, also Expansion des Finanzkapitalismus da auch sich anschließen. Und Leute wie Gaddafi, der sich da quergestellt hat, sich dem nicht beugen wollte, mehr andere oder uralte Formen des Kapitalismus noch gehalten haben oder das syrische Regime, die wurden dann mit Krieg beseitigt, sozusagen. Das ist ein Systemwechsel, hat stattgefunden, und zwar mit dem Krieg gegen Kuwait damals, mit dem Golfkrieg. Und seitdem alle der Staaten bis hin nach Indien, da dieser ganze asiatische Raum, aber mit dem Zentrum Nahe Osten oder Mittlerer Osten. Es ist kein Staat, der sich aufregt. Also alle Staaten, Nationalstaaten, das sind wir gerade auch in der Türkei und in Iran, diese Staaten sind in der Krise, weil der Finanzkapitalismus sie zwingt, die Staatlichkeit, die damals nur zum groben Kapitalismus umformiert worden sind, müssen sich dem Weltmarkt öffnen, dem Finanzkapitalismus fügen, die Strukturen verändern. Und das wollen sie nicht. Sie stellen sich quer, sie wollen das Status quo beibehalten. Und das führt international dazu, dass sie noch angespanntere Außenpolitik führen, aber auch, dass sie intern mehr Druck auf ihre eigenen Gesellschaften stellen, um auch konkurrenzfähig zu sein, um ihren Status quo beizubehalten, wie das im Falle der Türkei und Iran ist. Ändern sie das Steuerrecht, so erhöhen die Preise, dass das Leben wirtschaftlich auch für die eigene Bevölkerung unerträglich wird. Das ist gerade nämlich im Iran und in der Türkei der Fall. Diese Staaten wollen keine Veränderung. Sie wollen das Status quo vor 100 Jahren beibehalten, als Nationalstaat ohne Lockerung der Wirtschaftsstrukturen. Sie sind sehr oligarchisch. Das heißt, der Staat bestimmt, wie die Wirtschaft tendieren soll. Und das ist ein Problem. Deswegen wenden die USA oder auch über die NATO, weil die Türkei da Mitglied ist, andere Methoden, um in die Türkei zu Reformen zu zwingen. Das scheitert allerdings, weil die Türkei als Priorität sich den Krieg gegen die Kurden erklärt hat. Und da sagt die NATO, okay, denn diese Kurden, die hinter Öcalan und der PKK stehen, die sind mir sowieso ein Dorn im Auge. Das deshalb, weil die PKK und Öcalan und auch die Kurden, die hinter ihnen stehen, sagen, hallo, das ist ein Systemwechsel, es ist ein Wendepunkt, das ist ein Prozess, der wird noch einige Jahre dauern, bis das System Made in the US festsitzt. Deswegen ist das ein Zustand des Chaoses. Also um das System zu überwinden, müssen wir auch ein System haben, die ständig von diesen Kriegen beeinflusst sind. Und in Kurdistan, denke ich, ist es uns gelungen, gerade in Rojava ein alternatives System gegen den Finanzkapitalismus, gegen neue Formen des Neokolonialismus, mehr die Kraft eigentlich auf die mit den Konsequenzen zu rechnen haben, mit Kriegen. Wir sind ja täglich geplagt mit Kriegen. Den Leuten zu sagen, hallo, wir haben gesehen, dass der Saddam nicht weggebracht worden ist, weil man uns Demokratie bringen wollte. Saddam ist weg, aber Demokratie ist nicht da. Ja, Gaddafi war als Diktator, den haben sie weggebracht, aber in Libyen gibt es immer noch keine Demokratie. Das kann ich auch für alle. Hosni Mubarak ist weg als ein Oldliner des ägyptischen Nationalstaates, aber der andere bringt auch keine Demokratie. Insofern würde ich meinen, dass wir auf diese Seite der Medaille sehen sollten. Und daher ist es wichtig, den Leuten das klar zu machen. Hallo, es findet eine Wende statt. Es ist unsere Chance mit unseren Alternativen. Dann die Frage, ja, warum sollen wir uns dann für diese 1% opfern? Wir sind die 99%. Wir müssen zusammenkommen. Endlich mal auch für die Selbstbestimmung eintreten, gemeinsam. Und das ist machbar. Das haben wir als der Systemwandel, also die Gewalt des Finanzkapitalismus in Syrien sich ausgeweitet hat 2010. Ja, dann hat Öcalan sofort interveniert, gesagt, ja, der Krieg kommt von Ägypten jetzt nach dahin. Also Kurden, bereitet euch vor, macht eine richtige Analyse und greift die Gunst der Stunde und setzt euer Modell selber ein. So. Und das war dann präventieren, dass der Nationalismus durchsetzt, also kurdisch-arabischer Konflikt. Nein, wir sind alle Völker Syriens, wir kommen zusammen. So, wir haben gesehen, den Bashar al-Assad wollen sie nicht weg, weil sie Demokratie wollen, sondern weil sie Syrien in einen Neokolonialismus aufgreifen wollen. Und Syrien ist das Land von uns allen, die wir gemeinsam leben. Also Hand in Hand machen wir unser eigenes System, setzen wir durch. Und da wurde der demokratische Konföderalismus als eine Lösung der Völker eingesetzt. Und auch in Nordkurdistan jetzt bei den Wahlen, es ist so viel, wir haben ja gegen den türkischen Staat, gegen das autokratische Regime, gegen den Staat selbst sind wir in den Wahlkampf gegangen. Der Erdogan ist der Staat selbst gewesen, er hat ja die ganzen staatlichen Institutionen in den letzten 20 Jahren in die Hand gehabt. Und wir haben gesagt, um uns von dem türkischen Faschismus zu befreien, wir müssen eine antifaschistische Front bilden mit türkischen, mit arabischen, mit armenischen, weil die Türkei ist auch ein Vielvölkerstaat, alle zusammen. Aber unsere Kraft hat leider nicht gereicht, weil der Staat einfach zu stark war. Über Manipulationen, über Cyberangriffe, so viele Stimmen wurden einfach übersehen. Es war keine faire Wahl sozusagen und Erdogan hat sich nochmal eine Zeit erkauft über Lügen. Dennoch sagen wir, hallo, das hat keine Zukunft, wir müssen diesen Mann selber wegbekommen, wenn wir zusammenhalten. Und das ist machbar. Und unsere Erfahrung in der Revolution in Rojava hat gezeigt, wenn die ausgegrenzt werden, zusammenhalten, bei Behaltung oder wir brauchen natürlich gemeinsame Nenner. Es ist nicht so einfach zu sagen, dass die Völker Entschuldigung, jetzt einfach zusammen handeln. Nein, wir brauchen auch gemeinsame goldene Regeln, an die wir uns alle halten. Und das Spezifische in der kurdisch geführten Revolution ist halt die Sache mit der Befreiung der Frauen. So, alle Völker, die Demokratie wollen, müssen erstmal mit sich selbst anfangen. Was tun sie denn selber in ihrer eigenen Gesellschaft? Gibt es da patriarchale Dominanz? Also muss das weg, wenn wir keinen Kapitalismus wollen, sondern wissen, dass der Kapitalismus die Staaten verändert, unsere Länder in Krieg führt, dann steckt der Kapitalismus bei uns und der ist vertreten durch das Patriarchat in unseren eigenen Gesellschaften und das müssen wir bekämpfen über die Befreiung der Frauen. So, das heißt, der Frauenkampf Kurdistans ist zugleich der Kern des antikapitalistischen Kampfes, um ganz klar und deutlich das zu sagen. Und das hat durchgesetzt, obwohl viele Staaten immer noch damit befasst sind, diesen kleinen Stück von Kurdistan. Aber auch insgesamt, diese kleine Teil von Kurdistan, was wir Rojava nennen, das sich ausgestrahlt hat bis in die arabische Regionen Syriens, soll ja kaputt gemacht werden. Das tut, das wird ja alles Mögliche getan. Ich spreche jetzt nicht nur von der militärischen Präsenz der internationalen Koalition, sondern über verschiedene Formen wird interveniert, um den ganzen entgegenzustehen. Und ich denke, das war ein kleiner Hoffnungsschimmer und den versuchen wir immer noch kaputt zu machen. Und da ist es ihm nicht gelungen, sondern das Ganze ist überschritten in den Iran, über Kurdistan in Iran, also Rojlat Kurdistan, durch die Parole, die auch in Rojava von der Frauenbewegung durchgesetzt wurde. Jinjian Azadi hat dazu geführt, dass alle Völker des Iran, erstaunlicherweise auch in den Städten, wo Azeris und Kurden zusammen sind, wie Urmia, und die Azeris fühlen sich den Türken nah, ethnisch gesehen. Selbst die haben sich mit den Kurden auf den Straßen gegen das iranische Regime gewendet. Und wir sagen, eine Änderung des Iran muss über die Völker stattfinden, nicht externe Interventionen, die bringen nichts. Und jetzt ist ein Prozess seit September, diese Revolution dauert noch an. Und da sieht man tatsächlich die Stärke der Frauenbewegung. Dieses Slogan Jinjian Azadi, also Frauen leben Freiheit, ist eine Philosophie, hinter der eine Geschichte von 30 Jahren steckt, der kurdische Frauenbewegung. Und über die haben, und um diesen herum haben sich die Völker, die Balutschen, die Ahwazen, die Azeris und die Perser geeinigt. Und das ist ein Prozess, der immer noch läuft, obwohl das iranische Regime jetzt mittlerweile viele Frauen vergiftet hat in den Universitäten und immer mehr Menschen jeden Tag erhängt, viele Tausende in den Gefängnissen ist, aber sie können die Revolution nicht drücken. Und ich denke, das sind diese Hoffnungsschimmer, die es in unserer Ecke, also im Nahen Osten gibt. Aber auch in Lateinamerika gibt es Ansätze von den uralten Völkern dort, die sich selber organisieren, die Selbstbestimmung so verstehen, dass sie sich lokal für ihre eigenen Bedürfnisse sorgen können. Also ich denke nicht, Revolution sollten wir so verstehen wie die sowjetische oder andere, sondern sie setzt klein an, lokal an, aber mit der globalen Verantwortung. Und diese Kleinen müssen wir irgendwie alle zusammenbringen. Und da eignet sich das System des demokratischen Konföderalismus, also dass man diese ganzen Tropfen zusammenbringt in Netzwerken, in Koordinationen. Und das machen wir in der Türkei mit den progressiven Kräften, das machen wir in Iran und das machen wir auch in Syrien. Es läuft alles über Kurdistan und über die kurdischen Frauen und da denke ich, haben wir es den Nationalstaaten erschwert. Sie müssen Veränderungen durchziehen, sie müssen die Realität der Vielvölker anerkennen, sehen, dass diese Länder alle viele verschiedene Glaubensrichtungen haben, dass ein Teil der Gesellschaft Frauen sind, dass in der Gesellschaft es auch andere Identitäten gibt, dass die Gesellschaft nicht sich breit erklärt, sich zu homogenisieren, wie Erdogan das möchte und die anderen. Da ist ein Widerstand, da ist es wichtig, diesen Widerstand nochmal zu stärken.
Ja, vielen Dank. Das sind sehr schöne Worte auf jeden Fall oder sehr kraftgebende Worte auch nochmal. Und wir kommen auch zeitlich allmählich zum Ende. Nehmen wir diese letzten Worte als Abschlussworte und bedanken uns ganz herzlich bei euch beiden.
Ja, vielen Dank.
Wir danken auch. Also ich danke auch.
Ja, ich auch.
Ja.
Ja, und damit kommt dieser Podcast auch wieder zum Ende. Ich glaube, wir haben ein bisschen herausarbeiten können, wie die globalen Verhältnisse sich im Wandel befinden und wie sich dieser Wandel halt in Europa ausdrückt, wie der sich im Nahen Osten ausdrückt, was das mit den verschiedenen geopolitischen Verhältnissen auf der ganzen Welt zu tun hat. Und ich glaube, auch wenn es da Unterschiede gibt, natürlich wie wir das fassen, wie wir das bezeichnen, ob als Dritten Weltkrieg, als große globale Verschiebung, so ist, glaube ich, doch deutlich geworden, dass sich diese Verschiebungen, dass sie global stattfinden und auf nahezu alle Bereiche der Welt irgendwie Auswirkungen haben und eben nicht nur auf die politische und militärische Ebene, sondern eben auch auf die gesellschaftliche und soziale Ebene und dass es nicht nur ein Krieg ist, der zwischen unterschiedlichen Staaten und Machtblöcken stattfindet, sondern auch ein Krieg, der von den Staaten gegen die Gesellschaft geführt wird. Und ich hoffe, es ist dabei aber auch deutlich geworden, dass es eben darin auch Potenziale gibt und dass diese Verschiebungen auch an verschiedenen Stellen bedeutet, dass es Machtvakuen gibt, dass es das Potenzial beinhaltet, diese Veränderung auch selber zu gestalten, ja, dem friedlichen, dem demokratischen Zusammenleben dient und letztendlich Veränderungen für die Gesellschaft bewirkt werden können, wenn wir als Gesellschaft organisiert in diesem Prozess eine Rolle spielen. Ja, das war's soweit von dem Podcast für dieses Mal. Und damit macht es gut. Wir sehen oder hören uns.